Vis-à-vis.
Boris Eldaxen, warum haben Sie denn überhaupt einen Beitrag eingereicht, der mit einer künstlichen Intelligenz erstellt wurde?
Und ich habe mir die Freiheit genommen, einen Test zu machen. Ich wollte herausfinden, ob Fotowettbewerber darauf vorbereitet sind, dass KI-generierte Bilder eingereicht werden, und habe mir ganz genau angeschaut, was sind so die Regeln zum Einreichen. Und wenn KI nicht berücksichtigt war, habe ich einfach ein Bild eingereicht.
Da haben Sie die kalt erwischt.
Ich glaube schon, dass ich sie sehr kalt erwischt habe. Und im nächsten Schritt habe ich ja darum gebeten, das nicht einfach so durchzuwinken, sondern mit einer Diskussion zu begleiten, die untersucht, wie KI-generierte Bilder, die wie Fotos aussehen, und Fotografie sich zueinander verhalten. Und diese Notwendigkeit hat der Veranstalter nicht gesehen. Der Veranstalter hatte selbst auch keine Position zum Thema. Und das hat in der Konsequenz dann dazu geführt, dass ich den Preis abgelehnt habe.
Und die Debatte hat nicht stattgefunden?
Die Debatte hat viel größer stattgefunden, als ich mir das jemals hätte erträumen lassen. Also zuerst war es die Fotocommunity, die das sehr lebhaft in Social Media diskutiert hat. Und von da ging es dann in die großen Medien und wurde eine weltweite Nachricht.
Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erklären, was das für ein Bild war. Also dass er so hohe Wellen geschlagen hat, wenn ich es mal kurz beschreiben darf. Schwarz-Weiß, zwei hintereinander stehende, melancholisch blickende Frauen. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Flohmarktfund, finde ich. Können Sie mir anhand dieses Bildes denn erklären, wie Sie das hergestellt haben mit dieser KI? Also was für Knöpfchen muss man da drücken, damit das dann rauskam?
Man muss keine Knöpfchen drücken, man muss Text eingeben. Und das ist für mich das eigentlich Spannende, dass ich ein Bild in Worten beschreibe. Und diese Beschreibung kann sehr kurz sein oder sehr ausführlich, sehr viele Parameter enthalten. Und je genauer ich mir das vorstellen und beschreiben kann, desto näher wird das Ergebnis auch an dem sein, was ich haben möchte. Und für mich ist das erstmal absolute Freiheit. Also ich kann komplett aus der Vorstellungskraft heraus arbeiten.
Das heißt aber, Sie haben ja eigentlich ein Bild im Kopf und dann sind Sie überrascht, ob das mehr oder weniger deckungsgleich ist oder komplett anders als das, was dann von der Maschine ausgespuckt wird.
Richtig, das ist der Start. Und ich mache dann immer weiter. Man kann den Text verbessern, feintunen. Man kann aber auch Elemente, die mir nicht gefallen, ausradieren und dann nur diesen Teil noch einmal neu mit Sprache beschreiben und generieren lassen.
Ist es dann noch Fotografie?
Für mich nicht. Ich nenne es Promptografie, weil ich mit dem gleichen Vorgang auch Bilder herstellen kann. Die sehen aus wie Zeichnungen, Malerei, die könnte ich auch als 3D ausdrucken. Die Bildsprache wurde von der Fotografie gelernt und das schafft jetzt viele Probleme für die Fotowelt. Ich selber halte es für sehr wichtig zu unterscheiden, dass Fotografie einen anderen Produktionsweg hat, dass ich Licht brauche und meistens auch eine Linse. Und für eine Promptografie brauche ich eigentlich nur Internet und ein Eingabefeld.
Und wo ist der Unterschied zu Photoshop? Ich meine, es gab ja schon vorher Technologien, wo Sie das Bild auch nach Ihren Wünschen anders gestalten könnten. Ist es der Zufallsmoment, der Sie da reizt, oder was ist das?
Es ist ein ganz radikaler Entstehungsprozess. Also bei Photoshop brauche ich ja Ausgangsmaterial, was ich dann zusammenbaue. Das heißt, in Photoshop bin ich im Bereich der Collage. Was KI kann, ist etwas radikal Neues. Die KI hat so viele Bilder von Tischen gesehen, dass sie mir diesen Tisch einfach generieren kann. Nach einem Wahrscheinlichkeitsprinzip werden Pixel zusammengesetzt. Und diese Zusammensetzung ist abhängig von meiner Texteingabe.
Das heißt, der Tisch, der dann rauskommt, ist die Gesamtheit aller Tische.
Richtig. Und damit sind wir bei Platons Ideenlehre, der ja genau das gesagt hat. Es gibt eine Idee eines Tisches und dann gibt es ein vorübergehendes Abbild, das mag eckig oder rund sein. Und für mich faszinierend ist es, dass die KI diese Uridee, diese zeitlose Idee eines Tisches verstanden hat. Und nicht nur die eines Tisches, sondern auch aller anderen Dinge, die wir in der Welt haben.
Und worin besteht dann Ihre künstlerische Leistung?
Ganz genau zu wissen, wohin die Reise gehen soll, zu steuern. Ich bin hier Regisseur, ich treffe künstlerische Entscheidungen und wähle aus, und das nicht nur einmal, sondern ich habe einen sehr komplexen Workflow, wo ich über verschiedene Plattformen hin und her springe und jeweils die Stärken benutze.
Das klingt sehr frei, aber gibt es auch Momente, wo Sie merken, nee, die künstliche Intelligenz, die Technologie, die behindert mich eigentlich eher, oder ist es grenzenlos?
Ich empfinde es eher als grenzenlos. Es ist eine Befreiung von allen materiellen Zwängen, von Außentemperaturen, Orten, technischer Ausrüstung, Modellen. Ich habe immer versucht, das, was ich vor der Linse habe, zu transformieren und habe es geliebt, nachts in der Museumsinsel unterwegs zu sein. Das konnte ich aber nur im Sommer, weil im Winter ist es zu kalt und da ist dann auch niemand. Und diese Zwänge, die sind jetzt weg. Also ich kann alles, was ich mir vorstellen kann, in Text eingeben und generieren. Und es ist ein riesiges Experimentierfeld. Es gibt überhaupt keine vorgeschriebenen Wege. Und wenn man den Standard verlässt, dann wird es wirklich spannend. Ich kann mit Sprache experimentieren. Ich kann die absurdesten Dinge beschreiben, die es in der Realität nicht geben kann. Und ich bekomme ein Ergebnis.
Bleiben wir noch mal bei der Berliner Museumsinsel. Was tippen Sie denn da jetzt ein? Berlin, Museumsinsel, Winter, vielleicht Hund?
Da tippe ich gar nichts ein, weil Museumsinsel gehe ich hin.
Ne? Das ist quasi, weil Sie meinten, wenn es Ihnen zu kalt ist, dann bleiben Sie halt zu Hause?
Richtig, aber was ich versuche mit KI zu erzeugen, ist ja nicht das, was ich ohnehin mit Fotografie schon gemacht habe und kann, sondern ich versuche Dinge zu produzieren, die ich mit den fotografischen Mitteln auf der Museumsinsel nie erzeugen könnte.
Verstehe. Sie beschäftigen sich ja schon einige Jahre auch, korrigieren Sie mich, mit der künstlichen Intelligenz. In der breiten Öffentlichkeit ist es jetzt eigentlich erst seit Kurzem in aller Munde. Wie haben Sie die Entwicklung begleitet? Wie beobachten Sie das? Was wird da noch alles möglich sein?
Nur man denkt immer, ich beschäftige mich schon jahrelang damit. Ich habe das am Rande beobachtet, richtig eingestiegen bin ich vor einem Jahr. Da hat es noch 20 Minuten gedauert, ein Bild zu generieren. Und jetzt sind das Sekunden. Also ich bin als Beta-Tester bei DALL-E 2 letzten Sommer eingestiegen und habe es dann wirklich täglich benutzt und habe die ganze Entwicklung mitgemacht. Das war noch sehr überschaubar im August, September. Und das war so ein Big Bang. Und seitdem beschleunigt sich das 360 Grad in alle Richtungen, wird immer mehr und wird auch immer schneller. Also mir fällt es nicht mehr leicht, den Überblick zu behalten und alles auszuprobieren, was an neuen Möglichkeiten wöchentlich passiert.
Ich möchte nicht kulturpessimistisch klingen, aber das ist ja für manche Leute auch angsteinflößend, was da alles auf uns zukommt. Vielleicht jetzt weniger im künstlerischen Bereich, aber gerade im Bereich der Pressefotografie ist ja auch viel Missbrauch möglich, Fakes. Wie schätzen Sie das ein? Ist das Fluch oder Segen?
Also als Bürger einer Demokratie bin ich auch besorgt. Ich bin ja auch aktiv im Deutschen Fotorat. Das ist der Dachverband aller Fotovereinigungen Deutschlands. Da gibt es eine Arbeitsgruppe zum Thema KI und seit Anfang des Jahres haben wir uns damit auseinandergesetzt. Ich habe auch viele Verbände beraten, ein eigenes Positionspapier zu erstellen und da habe ich auch die Kolleginnen von Freelance, von den Bildjournalistinnen beraten und mich kümmert das. Es ist sehr einfach, Fakes herzustellen. Es gibt keine Hemmschwelle mehr. Man kann von 8 bis 88 Jahren so einen KI-Generator benutzen und das aus Jux und Dollerei machen oder auch aus politischen Gründen. Und die Demokratie ist darauf nicht vorbereitet. Wir haben für den Bildjournalismus mehrere Probleme. Das eine ist die schiere Masse. Die Masse an Fakes wird größer sein als die Menge an authentischen Bildern, gerade in Social Media. Wie können wir unterscheiden, was noch passiert ist? Wenn wir das nicht mehr unterscheiden können, dann haben diejenigen, die desinformieren wollen, eigentlich schon gewonnen. Der Verband der Fotojournalisten schlägt eine Kennzeichnung vor für Bilder auch in der Presse, dass man A für authentisch hat, M für manipuliert, G für generiert. Ich möchte in den Nachrichten eigentlich nur authentisches Material sehen. Das muss aber kontrolliert werden. Da muss man einen Faktencheck machen und das kostet Zeit. Diese Zeit haben die Bildredaktionen oft nicht, weil das Personal fehlt, weil die Technik fehlt. Und dann haben wir das Problem, können wir das als Struktur aufbauen? Können wir das als Bürgerstaat querfinanzieren? Lässt sich die Pressefreiheit dann noch, bleibt die unantastbar, was sie ja unbedingt sein sollte in der Demokratie? Und wie können wir den Bildjournalistinnen in ihrer Position helfen? Die bekommen schon lange keine großen Gehälter mehr und haben sich oft ihren Job zweitfinanziert durch kommerzielle Fotojobs. Die werden immer weniger, der Wettbewerb dort wird größer, weil die früheren Auftraggeber von Agenturen oder Bildredaktionen jetzt ihre Bilder oft selber generieren mit KI. Also es gibt da sehr viele Aspekte, die mich kümmern und noch nicht ein ausreichendes Bewusstsein dafür.
Woran arbeiten Sie denn gerade?
Ich arbeite gerade an einer Arbeit, die sich einmal auf meine Familiengeschichte bezieht und dann auf den Zweiten Weltkrieg. Also das ist ein ganz anderes Thema, das bisher überhaupt noch gar nicht bearbeitet wird in KI. Ich merke, mit jedem Experiment, was ich gemacht habe, werden eigentlich meine Konzepte anspruchsvoller. Ich hatte einen sehr alten Vater, der war Jahrgang 24, der hat den Krieg aktiv mitgemacht, wie die meisten, die darüber geredet, und hat am Ende seines Lebens im Krankenhaus dann Halluzinationen und hat all diese Traumata nochmal durchlebt. Und ich habe nach seinem Tod dann Bilder gefunden aus der Zeit, die ich nicht kannte, habe dann auch mal vor 20 Jahren auf Berliner Flohmärkten Bilder aus den 40ern gesammelt und dann in der Kiste vergessen, wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Vor 2 Jahren habe ich die wiederentdeckt und hatte dann eine Idee, in welche Richtung es gehen kann. Habe sehr viele Bilder auf eBay gesammelt, und als der Ukraine-Krieg kam, wurde das alles nochmal beschleunigt, weil viele der Bilder, die man auch nachlesen erstehen kann, wurden auf dem Gebiet der heutigen Ukraine von deutschen Soldaten fotografiert, vor und nach dem Einsatz. Und was ich versuche mit diesem Material zu machen, ist quasi die Kriegstraumata meines eigenen Vaters zu bebildern. Und man kann dann auch über Porträts verstorbener Personen, die diese Zeit mitmachen mussten, eine Art von Avatar erschaffen, einen Geist, den man dann wieder in dieses Setting zurückschickt. Und das wird im Juli in Augsburg ausgestellt, in der Galerie im Hohmannhaus, städtische Galerie, und wahrscheinlich im September dann auch in einer Galerie in Berlin, die sich auf KI-Kunst spezialisiert hat. Die heißt Gellmann und Unbekannt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.